Ob man mir nun 20.000 Euro, 50.000 Euro oder sogar 100.000 Euro gibt, meine Kindheit wird mir nie zurückgegeben.
Oh, das ist ein ehemaliges Heimkind.
Also da setzt bei den Betroffenen natürlich so eine Kette von Logik auch ein, die sich nicht damit abfinden wollen und können.
Und wir als Beraterinnen und Beratern führen ja Tag ein, Tag aus Gespräche mit den Betroffenen. Und dann guckt man natürlich, mit welchen Bedarfen kann man das ehemalige Heimkind entschädigen und weiterhelfen.
Egal, wie viel Geld mir hinterhergeschmissen wird, man kann das einfach nicht gut machen wieder. Geht nicht. Und im Übrigen habe ich auch in 82 die englische Staatsangehörigkeit angenommen, weil ich einfach überhaupt nichts mit Deutschland zu tun haben wollte. Ich würde nie nach Deutschland zurückziehen. Nie.
Das kann man auch anders sehen. Also wir haben uns in Hamburg so entschieden, dass wir die betroffenen Heimkinder ins Rathaus eingeladen haben, zu Kaffee und Kuchen.
Na, lieber würde ich die im Gefängnis sitzen sehen. Die Erzieher und auch die Jugendlichen, die uns das so alles angetan haben.
Mein ganzes Leben ist eine Akte. Maria Fort, Aktenzeichen FS 53124. Feature von Regina Lessner.
Es gibt keine Akte von Frau Fort, ihr wird hier nicht aufgehoben.
Kurt Rude, Sachbearbeiter der Hamburger Anlauf- und Beratungsstelle für ehemalige Heimkinder.
Wir haben nur so alte Unterlagen, in dem Fall von Frau Fort eben halt die alten Schulzeugnisse und ihr Interview.
1999 war ich nach England geflogen, wo Maria seit 20 Jahren lebte. In Norwich. Ich hatte sie interviewt und ihr Leben als Heimkind in einem Hörfunkfeature rekonstruiert.
Es war natürlich nicht einfach, diese Interviews zu machen. Ich hatte zwar gedacht, ich könnte es, aber es war doch nicht so einfach, als ich geglaubt hätte. Es kam alles wieder hoch. Es war eigentlich ganz schwierig. Die Gedanken von Waldenau kamen zurück. Das Heim heißt Waldenau.
In der Zwischenzeit ist viel passiert.
Das ist ja heute eine Schule hier, Schülerschule. Und wir haben 2001 dieses Gebäude gekauft. Das ist ein Verein, der die Schule trägt. Elterninitiative sozusagen, eine freie Schule. Sehr vieles ist einfach original so, wie es 1905 gebaut worden ist. Dieses Haus als Bankiersvilla damals, Sommerhaus, mit einem großen Esssaal hier.
Kai Bruhn ist Mitbegründer der Inklusionsschule von Waldenau.
Das ist auch immer noch der erste Fußboden, der da drin ist, nach 100 Jahren und nach 70 Jahren Kinderheim. Also wir wissen nicht aus dieser Zeit, wer hier gearbeitet hat und wer hier das Heim geleitet hat. Betrieben hat es die Stadt Hamburg. Das war zwischendurch ja, also von 37 an war das direkt der NSDAP unterstellt hier aus Pinneberg. Hier haben hier also Jungvolk und HJ gedrillt. Diese Zeit, darüber wissen wir noch mehr als dann über die folgende Heimzeit. Da muss ich wieder abschließen, sonst werde ich gekreuzigt hier. So, jetzt gehen wir in die Katakomben hier. Oh. Ja, so schaut's hier aus.
Kurz nach ihrem 11. Geburtstag war Maria in diesem verwinkelten, unheimlichen Keller eingesperrt worden. Das Bett in der Mitte der Isolationszelle war festgeschraubt. Darüber eine grelle Deckenleuchte. Gegenüber an der Wand ein Waschbecken und ein Klo. Sonst nichts. 9 Tage, 9 Nächte.
Put me in this isolation unit and there was nothing. Und irgendwann, da war keine Uhr, ich hatte kein Zeitgefühl mehr. And I think in that time I lost all my willpower, spirit, whatever I had before I went in. That broke once I was in there. Ging alles weg. Ja.
Der Fall, wie er von vor Ort ist, ist auch so richtig typisch Und auch repräsentativ für andere Fälle, wenn man so einen typischen Fall mal nehmen würde. Kann ich immer einen Fall oder eine Akte nehmen wie von Frau Ford.
Sie haben also doch die Jugendamtsakte von Maria?
Mehr haben Sie nicht. Nee, hier in Hamburg, da werden Jugendakten nur 20 Jahre aufgehoben.
Heute hätten wir die natürlich gerne und die Betroffenen erst recht. Haben wir aber leider nicht mehr. Weil die Heimakten in Hamburg vernichtet wurden, Ende der 80er Jahre. Das hat man damals gemacht zugunsten der Betroffenen. Es gab damals so die Ansage, wer länger als 10 Jahre nicht im Heim gewesen ist, dessen Heimakten sollen vernichtet werden, um ihn zu schützen auf seinem weiteren Lebensweg davor, dass ihm der Heimaufenthalt entgegengehalten werden kann. Das war sozusagen wie eine Löschung im Strafregister.
Ich hatte 2 Brüder noch und eine Schwester, aber ich war die Jüngste. Meine Mutter war sehr viel im Bett. Mein Vater war ein Hafenarbeiter, Hamburger Hafen. Der hat morgens das Frühstück für uns gemacht. Meine Schwester musste mich immer baden in so einer Zinkmanne. Und ich weiß von meinen Großeltern, dass meine Eltern ausgebombt waren im Krieg. Ich habe auch ein Foto gesehen, wo meine Eltern drauf sind und im Hintergrund auch ein Haus. Aber das war dann eben nicht mehr.
Im Gründungsjahr der Bundesrepublik Deutschland 1949 kam auch Maria zur Welt. In einer Nissenhütte in Hamburg-Barmbek.
Eine Nissenhütte ist so rundlich, Blech auf dem Dach und gewellt. Und Blech an den Seiten, auch wellen. Und das war ein langes Ding. Im Grunde genommen ist das ein Raum. Aber es wurde in 2 Räume aufgeteilt mit einer Wolldecke. Kam so rein. Der erste Raum war eben die Küche und der Tageslauf, der sich abzieht. Und dann durch die Wolldecke durch, da war dann ein Raum, wo wir alle schliefen. Die Kinder auf der linken Seite, Eltern auf der rechten Seite. Und eine Nissenhütte war dann auch der Waschraum, wo jeder hinging und Wäsche wusch oder sich selber wusch. Daran kann ich mich erinnern, ja.
Bis zu 14.000 ausgebombte Hamburger und Flüchtlinge lebten in der Hansestadt zeitweise in solchen Nissenhütten.
Nachts hatten wir immer einen Eimer, weil wir nicht rausgehen konnten in den Waschraum. Da waren auch Toiletten übrigens.
Hier, Beratung ehemaliger Heimkinder. Genau, da wollen wir hin. Okay.
10. Stock.
Nein, mehr.
Hoch über der Stadt Hamburg, im 10. Stock eines Einkaufszentrums, hat das Versorgungsamt der Hansestadt seine Räume. Hier im Raum 1006 ist das Büro von Kurt Rohde. Seine Hauptfunktion, ehemalige Heimkinder zu beraten, die in der Zeit von 1949 bis 1975 in westdeutschen Erziehungsanstalten untergebracht waren und Entschädigungsleistungen beantragen möchten. Aus dem Hilfsfonds Heimerziehung West.
Jetzt sind wir da. Was steht da dran?
10.06 Uhr. Kurt Rohde.
Ja, dann sind wir ja richtig.
Genau, hier ist er. Hallo, Frau Ford. Grüß Sie.
Hallo.
Hallo, grüß Sie. Hallo, Rohde, mein Name.
Lessner.
Rohde, hallo. Ja, dann kommen Sie rein. Ich kann das Fenster mal gleich zumachen.
Das wäre
und dann
gut.
Hören wir mal, wo ist das Geräusch. Ich hole mal eben schnell noch einen Stuhl.
Ja, danke.
Maria lächelt und schaut unsicher zu ihrem Mann Bob. Auf den ersten Blick sind die beiden ein ungleiches Paar. Er groß und kräftig, schwere Schultern, schiebender Gang. 76 Jahre alt. Sie klein, zierlich, Mitte 60. Schmales Gesicht, hellgraue Augen. Feines, schlohweißes Haar. Sehr kurz geschnitten.
Maria never trusted authority. At all, because no one had ever believed her. It was still there, wasn't it? For years and years.
Behörden hat Maria nie vertraut. Denn jahrelang hatte ihr niemand geglaubt.
Ich hatte diese Erfahrung ja schon mal gemacht, an meinem 18. Lebensjahr da zur Jugendbehörde gegangen bin. Und da war der Herr Wichtel. Ihm habe ich dann erzählt, wie ungerecht ich behandelt worden bin und dass man mir nie geglaubt hat und dass mir Sachen zugestoßen sind, die mir nie hätten passieren dürfen. Ich sah auch schon die Akte. Er hatte meine Akte auf dem Tisch. Dann hat er so getan, als würde er in die Akte gucken. Ach ja, ich sehe ja, dass du eine sehr, sehr intensive Fantasie hast. Das wurde hier auch schon beschrieben. A vivid imagination. Und ich sage, nee, das ist keine Fantasie. Und ich habe auch das Recht darauf, dass diese Leute alle mal zusammengebracht werden. Und ich habe ein Recht darauf. Ich habe also darauf bestanden, dass ich ein Recht hatte. Und dann sagte er zu mir, ein Recht hast du sowieso nicht darauf. So, und wenn ich in deiner Stelle wäre, würde ich schön leise sein. Ansonsten könnte es passieren, dass du dich in einer Klapsmühle wiederfindest. Also die hatten doch noch so viel Kontrollmacht über mich, dass ich im Grunde genommen gar nichts tun konnte. Und ich bin weggelaufen und ich bin gelaufen und gelaufen.
And now, just coming to terms with the fact that authority might help you. You know, in other words, they're the nasty people, all of them.
Jetzt auf einmal sollen Behörden dir helfen wollen? Bob schüttelt den Kopf. Das sind doch die ganz Gemeinen. Alle. Die glauben nichts.
They don't believe.
Wir in Hamburg sind ja auch in der glücklichen Lage, dass die Anlauf- und Beratungsstelle hier im Versorgungsamt ist. Hier oben im 12. Stock ist ja das Landesjugendamt. Da sage ich immer wieder, das ist reiner Zufall. Wir haben nichts mit dem Jugendamt zu tun. Nicht, dass Sie denken, wir sind doch Jugendbehörde. Nee, sind wir nicht. Hier werden Sie nicht gequält.
Und die Leute kommen zu uns, weil sie von dieser Stiftung, von diesen Fondsleistungen wissen, um hier ihren, in Anführungsstrichen, Antrag zu stellen. Also sich bei uns zu melden und zu sagen, sie möchten gerne Leistungen aus diesem Fonds in Anspruch nehmen. Das genügt.
Manfred Schönbohm leitet die Hamburger Anlauf- und Beratungsstelle für ehemalige Heimkinder.
Wir haben 7 Sachbearbeiter im Moment im Einsatz, die das machen. Wir haben auch eine Psychiaterin dabei für schwierige Fälle. Da haben wir auch sehr viel Wert drauf gelegt. Und die Sachbearbeiter selbst, die das machen, die belastet das natürlich auch, diese Geschichten zu hören. Die bekommen dann Supervision. Also da versuchen wir schon gegenzusteuern.
It's a grievous sin you have committed.
Weil es nirgendwo ein breites öffentliches Bewusstsein für das Thema Heimerziehung gegeben hat, blieben die Schicksale von Heimkindern über Jahrzehnte nahezu unbemerkt.
Bis 2002, als der irische Kinofilm The Magdalene Sisters den Goldenen Löwen der internationalen Filmfestspiele von Venedig gewann.
That is enough.
Als der Film Die unbarmherzigen Schwestern über Irland hinaus bekannt wurde, haben viele andere Heimkinder gesagt, wieso, das habe ich doch auch erlebt. Nicht nur in Deutschland, auch in Kanada, in Österreich, in Schweden, in Südtirol, überall haben sich die ehemaligen Heimkinder dann angefangen zu organisieren und haben das Problem versucht, öffentlich zu machen. Und das alleine hat aber auch noch nichts ausgelöst. Es bedurfte erst einer Organisation, die haben sich bundesweit zusammengeschlossen, die Heimkinder dann im Heimkinderverband, haben sich einen Anwalt genommen und haben dann die Ministerpräsidenten angeschrieben. Und so war der zweite Schritt dann die Petition an den Bundestag. Und dort hat man erkannt, dass sich das Problem nicht aussitzen lässt.
Der Weg bis zum 13. Dezember 2010 war lang. Er begann mit einer Expertenkommission und einer ersten offiziellen Bestandsaufnahme des Unrechts an Kindern und Jugendlichen, die in den frühen Jahren der Bundesrepublik in Heimen untergebracht waren.
Von dem Tod meiner Mutter habe ich durch meine Großeltern erfahren. Und meine Oma hat gesagt, wenn du einen Stern siehst, der leuchtet, das ist deine Mutti. Aber wenn du unartig bist, dann glänzt er nicht so. Dann weiß sie gleich Bescheid, dass du nicht artig warst. So hat sie mir das erklärt. Die ist im Himmel und pass auf uns auf.
Da warst du 3.
Ja. Und ein halbes Jahr später ist mein Vater im Unfall umgekommen.
Todesfahrt mit Linie 9. Bild-Zeitung, 17. Februar 1953. Kein Mensch hat gesehen, wie gestern gegen 21 Uhr das Unglück geschah. Und kein Fahrgast, Schaffner oder Bahnführer merkte, welch grausige Fracht ihre Straßenbahn der Linie 9 trug. Noch in der gleichen Nacht gingen Kriminalbeamte die Strecke ab und fanden nach 12 Kilometern den Fuß des Verunglückten. Blutspuren fand man auch in Hamburg-Barmbek. Ein ausgefüllter Lottozettel war der einzige Hinweis auf den bedauernswerten Mann. Es ist der 37-jährige Witwer und Hafenarbeiter Walter F. Er hinterlässt 4 unmündige Kinder.
Und dann, als diese Frau kam, da fing ich dann auch an zu weinen, weil die uns mitnehmen wollten. Und Lars auch. So. Und die hat uns dann aber doch mitgenommen zum Jugendamt in Hamburg-Aborstraße. Und von da 2 Wochen später oder so kamen Lars und ich in ein Heim in Malente.
Wenn die damals ins Heim gekommen sind, dann waren sie weg. Dann hat sich niemand mehr um sie gekümmert. Und zweitens waren sie in dem Heim völlig rechtlos. Sie konnten sich nirgendwo beschweren. Bei dem Erzieher nicht, wenn der Täter war, oder bei dem Heimleiter schon gar nicht. Das war Petze, das ging gar nicht. Und ansonsten konnten die nirgendwo hingehen. Es gab ja keine Beschwerdestelle beim Landesjugendamt oder so. Die waren einfach rechtlos.
2 Jahre hatte die Expertenkommission das System Heimerziehung in der Nachkriegsära untersucht und dann das Ergebnis der Recherchen an den runden Tisch Heimerziehung weitergeleitet.
Wir sitzen hier in Hamburg, nicht? Schönste Stadt der Bundesrepublik. Und beruflich bin ich Rohkaffeeimporteur, sitze hier in der Speicherstadt. Und ich war Vormund von Maria und Lars.
Ich nehme an, dass wir schon in Waldena waren, als ich zum ersten Mal meinen Vormund, Herr Rau, kennengelernt habe. Aber wann?
Das muss wohl gewesen sein, Anfang, Mitte der 60er Jahre.
Wo also hier bis zu 120 Kindern oder sowas gelebt haben, eingepfercht worden sind. Großes, großes Schweigen darüber und keine Dokumente.
Schade.
Ja, und wir wissen über Maria, über ihr Feature. Und das war eigentlich das erste Mal, dass wir überhaupt davon hier Kenntnis bekommen haben, dass es auch diese Geschichte gibt in diesem Haus.
Es war ja auch nicht so, dass ich mit meinem Vormund Rau ein Vertrauensverhältnis hatte. Denn der kam vielleicht einmal im Jahr, hatte mich in mein Kinderheim irgendwo besucht. Für mich war im Grunde genommen ein fremder Mann, auch schon wieder eine Person von der Behörde. Vielleicht wäre es anders gewesen, wenn er mich öfter besucht hätte und dass ich ihm dann vielleicht auch von meiner Not erzählt hätte. Aber das konnte ich nicht, der war ja nie da. Dem konnte ich genauso wenig vertrauen, wie ich irgendjemand anders vertrauen konnte.
Und Jugendliche, die sich widersetzt haben, die aufbegehrt haben, die hatten sowieso verloren. Die einzige Lösung war, sich anzupassen, mitzumachen. Aber wer dagegen aufbegehrte oder selbstbewusst war und zu sagen, ich lasse das nicht mit mir machen, der hatte in dem System verloren.
Mein Mund musste ich schon lange halten, denn die Mädchen waren ja auch nicht anders. Oh Gott, die großen Mädchen. Dreckschwein, komm mal her. So. Hieß eben Dreckschwein und das war's. Toiletten sauber machen, Dreckschwein musste das machen, ich. Mitunter musste ich das ablecken. Also, ach Gott. Und dann war da, passierte ja dann das zu meinem Geburtstag, 11. Geburtstag.
Kannst du darüber reden? Oder wollen wir eine kleine Pause machen?
Wollen wir eine rauchen gehen?
Ja, können wir machen.
Aber ich habe da kein Problem mit darüber zu reden. Ich muss aber auch mal pischern.
Auf nicht angepasste folgten nächst höhere Strafen. Also die Strafe wurde verschärft, die Einzelhaft wurde verlängert, so lange, bis endlich der Wille gebrochen war. Und man hat das einfach toleriert, man hat es gewusst. Und das muss man vorwerfen von heute den damals Verantwortlichen. Und das sind eigentlich, kann man sich fragen, ob das die halbe Gesellschaft war, dass man dagegen nichts unternommen hat.
Die Tätigkeit als Vormund wird nicht bezahlt, das ist eben eine ehrenamtliche Tätigkeit. Und Maria, da sie in Waldenau war, 25 Kilometer von Hamburg entfernt, da bin ich dann nicht so hingekommen. Aber wenn ich gewusst hätte, was auf die Kinder eventuell zukommt, dann hätte ich natürlich dafür gesorgt, dass diese Kinder dort wegkamen. Aber leider wusste ich also über diese ganzen Verhältnisse nichts.
An Tillmann 11. Geburtstag, der Abend kam. Ich hatte schon geschlafen, ich war ein bisschen so im Traum. Dann kamen Dagmar und Natalie, stiegen in mein Bett ein. Psst, sei leise. Das hat mir weh. It's time you be let into a secret.
In ein Geheimnis wollten die beiden Maria einweihen. Und was ihr passieren würde, sollte sie jemandem davon erzählen.
You might even enjoy it. If you don't, you know what happened if you tell anybody.
Wir sind in Hamburg ganz schnell dazu übergegangen, eben halt nicht nach diesen Einzelheiten zu fragen. Und überhaupt brauchen wir das für die Arbeit. Und haben gesagt, nee. Da haben wir uns eben mal darauf verlegt, dass wir einfach nur Daten ermitteln. Wie war die Entwicklung gesundheitlich, beruflich, schulisch? Dazu muss man ja nicht unbedingt Einzelheiten wissen. Und diese Form hat sich eigentlich ganz gut bewährt hier in Hamburg.
Ich könnte mir vorstellen, dass dann vielleicht doch einer sagt, ich würde es gerne erzählen.
Blocken wir sofort ab. Viele sagen ja, ich kann darüber sprechen, das belastet mich nicht. Und daraufhin antworten wir, ja, bei uns. Wir wissen, wie es gewesen ist, wie die Strukturen waren, wie die Abläufe waren. Das ist tatsächlich bei allen mehr oder weniger gleich.
If you tell anybody, you go back in the Einzelzelle. And of course, that scared me. Dann habe ich Dagmar und Natalie versprochen, dass ich alles mache, um ja nicht in die Einzelzelle zurück muss. Und dann fing die an, so über meinen Körper zu gehen, mit ihren Händen. Natalie, she did hold me at the time. And Dagmar started wandering over my body. And
viele haben das Bedürfnis, denn doch noch die Details zu erzählen, aber die werden dann unaufgefordert am Ende des Gesprächs erzählt. Dann brechen die Betroffenen in Tränen aus. Insofern kriegen wir es schon mit. Aber wir suchen es eben halt, diese Situation, wenn es irgendwie geht, zu vermeiden.
Was kostet es, erlittenes Unrecht zu sühnen? Knapp 2 Jahre stritten am runden Tisch Heimerziehung West Vertreter der Politik, der Kirchen, öffentliche Träger und ehemalige Heimkinder um eine Antwort. Im Dezember 2010 stellte dann die Runde ihren Abschlussbericht vor.
Für die individuell Geschädigten schlagen wir einen Fonds vor. Dieser Fonds heißt jetzt Fonds für ehemalige Heimkinder. Der soll ausgestattet werden mit 120 Millionen Euro.
Also der Fonds ist ja quasi wie eine Stiftung. Und die Arbeiten eines Fonds werden immer kontrolliert. Es gibt ausführende Organe, das sind einmal vor Ort die Anlauf- und Beratungsstellen. Und es ist die Geschäftsstelle beim Bundesamt für Familie und zivilgesellschaftliche Aufgaben in Köln, das BAFZA. Und die Fachaufsicht hat das Bundesministerium für Familie, das BMFSFJ.
An der Finanzierung der 120 Millionen Euro beteiligten sich der Bund, die westdeutschen Länder sowie die evangelische und katholische Kirche zu je einem Drittel.
Ich konnte nicht mehr unterscheiden, was tat mir nun mehr, wie diese Sexing und Bullying und angespuckt werden. Es hat alles so den Sinn verloren, war alles komisch in meinem Kopf.
Ich hatte wohl nicht mich genug um sie gekümmert. Ich gebe auch zu, dass ich da mich hätte vielleicht mehr kümmern müssen.
Und ich habe entschlossen, ich haue hier ab und weg war in die Stadt.
Ja, dann hat man sie ja wieder eingefangen, nicht?
Nach 9 Tagen haben sie mich geschnappt. Und das nächste, wo ich dann wieder war, ging diese Einzelzelle in Baldenau.
Ja, das wusste ich nicht. Das wusste ich nicht. Ich wusste leider über ihr Leben zu wenig. Und dann hat man sie doch gebracht zu diesen Bauern, nicht?
Und die Geschäftsstelle und die Arbeitenden auf den Beratungsstellen werden kontrolliert und bekommen Vorgaben von einem Lenkungsausschuss. Das ist quasi ein Aufsichtsrat. Das sind die Errichter, 9 oder 7 Leute. Die legen den Rahmen fertig.
Doch es dauerte fast noch ein Jahr, bevor die Anlauf- und Beratungsstellen im Januar 2012 eingerichtet waren und ehemalige Heimkinder pro Person bis zu 10.000 Euro an Sachleistungen aus dem Fonds beantragen konnten. Außerdem, wenn sie in Heimen arbeiten mussten, aber keine Sozialversicherungsbeiträge abgeführt worden waren, pro Arbeitsmonat 300 Euro.
Voraussetzung ist einmal, dass man in den Zeitraum von 1949 bis 1975 in einem westdeutschen Heim gewesen ist. Und die zweite Voraussetzung ist, dass man einen Folgeschaden aus dieser Heimerziehung erlitten haben muss. Sei es nun ein gesundheitlicher Folgeschaden oder ein wirtschaftlicher Folgeschaden oder wie häufig auch eben halt beides.
In diesem Zeitraum von 1949 bis 1975, so die Experten am runden Tisch, haben rund 800.000 Kinder und Jugendliche in Heimen gelebt. Und sie sind davon ausgegangen, dass von diesen 800.000 Betroffenen heute noch etwa 400.000 leben. Wie viele haben davon in der Hamburger Anlaufstelle einen Entschädigungsantrag gestellt?
Jetzt bin ich aber ganz durcheinander mit den Fallen, wie viele Heimkinder es gegeben hat, wie sie sich tatsächlich gemeldet haben. Da kann ich nichts sagen. Ich bin nur einfacher Sachbearbeiter. Ich sag mal jetzt ganz plump, ich muss ausführen, was andere entschieden haben.
Und wer bestimmt das, der Lenkungsausschuss?
Ja, ich habe nichts zu entscheiden, gar nichts. Ich habe nur zu bearbeiten. Geh mal in meinen PC rein. Da kann
ja,
ich
das wäre gut.
Von Kurt Rodes Büro braucht man nur eine Minute, vielleicht auch zwei, bis zum Chefbüro von Manfred Schönbohm.
Also wir haben in Hamburg für diesen Heimkinderfonds ungefähr 950 Leute, die sich bei uns gemeldet haben. Und bundesweit sind es 19.500 ehemalige Heimkinder, die sich an den Fonds gewandt haben.
So I decided to move in with Maria in her flat in Norwich after 1 month. And
we've been happy ever since.
Yeah, we were sort of natural, weren't we?
Yeah. Ich bin ein anderer Mensch geworden. Ich hatte auf einmal Gefühle. Ich habe Bob alles erzählt über meine Kindheit. Nicht am Anfang. Aber ich wusste, dass er mich heiraten wollte.
I asked her to marry me after 6 years. And she said no.
Ich habe gedacht, du kennst mich aber noch nicht. Ich muss das erst alles dir erzählen. Und dann vielleicht.
So often, every year, I asked her, marry me. And she kept saying no, because you don't really know me. And we're happy as we are. Let's leave well alone.
Tja, Maria hat man doch gebracht zu diesem Bauern. Und der wohnt in Niedersachsen. Das war nur noch weiter weg. Und da bin ich natürlich auch nicht hingefahren. Aber sie ist untergebracht und sie hat Wohnung und Essen und spielt mit anderen Kindern. Und
dann kurz vor Ostern, ich war in meinem Zimmer, ich habe geschlafen. Auf einmal wachte ich auf bei Geräuschen, die in meinem Zimmer sein mussten. Und ich wollte das Licht anmachen und ich möchte nicht darüber erzählen. Wirklich nicht. Das musst du verstehen.
Norwich, 29. November 2013. Sehr geehrter Herr Rode, ich bin nur eins der vielen Kinder, denen das Leben in Heimen nicht mehr lebenswert gemacht wurde. Mit knapp 4 Jahren wurde ich vollweise und von da an bestimmte die Hamburger Jugendbehörde, in welchen Heimen ich leben musste. Mit 13 hat man mich dann abgeschoben zu einem Bauernhof. Da hatte ich mein eigenes Zimmer, aber glücklich sollte ich da auch nicht werden, wenn eines Nachts mein besoffener Pflegevater und sein Sohn mich überwältigt und vergewaltigt haben. Danach habe ich versucht, mich umzubringen. Doch dies misslang. Und ich erwachte in einem Krankenhaus.
Aber nun muss ich auch noch sagen, es ist ein totales fremdes Leben, wenn man mit 18 da aus dem Heim rauskommt. Man hat vom realen Leben überhaupt keine Ahnung. Ich brauchte nie einkaufen, ich brauchte nie einen Scheck schreiben. Das wurde alles geregelt. Das Heim hat mich im Grunde genommen
unmündig gemacht?
Ja. Man fühlt sich unmündig.
In Hamburg gab es einen sehr realen, freundlichen Polizisten, der Michael hieß.
Michael war 10 Jahre älter als ich. Ich habe ihm natürlich auch erzählt, dass ich ein Heimkind bin, aber nichts über die ganzen Sexualen, was mir passiert ist. Darüber schämte ich mich ja immer noch. Und ich mochte ihn sehr gerne. Und dann war ich eines Tages schwanger. Wir haben auch geheiratet. Da war ich dann schon 7 Jahre schwanger. Wie ich 6 Monate schwanger war, haben wir dann auch noch geheiratet. Dann wurde meine Tochter geboren. Sie sah süß aus, wirklich süß. Ich liebte sie über alles. Weil ich ja eigentlich auch noch nie irgendwie im Leben was gehabt habe, was ich so wirklich für mich alleine lieben konnte.
Marias Traum von einem glücklichen Familienleben war schon nach einem Jahr vorbei.
Michael war in Schwierigkeiten mit einem anderen Frau, Kind. Und die Eltern haben ihm gesagt, also wenn du meine Tochter nicht heiratest, dann zeigen wir dich an. Die war noch minderjährig. So haben wir gesagt, wir lassen uns scheiden, damit du die heiraten kannst. Ich will ja auch nicht, dass du in Schwierigkeiten gerätst.
Jetzt warst du alleine mit dem Kind.
Ja, ich war alleine. Aber ich fand das auch nicht uneinfach, weil ich meine Tochter liebte und ich hätte alles für die gemacht.
Wenn ich mal ganz kurz nochmal zurückspringen könnte. Einige haben ja wie Frau Ford nur zwei Leistungen in Anspruch genommen. Andere haben aber mehrere verschiedene Leistungen. Die Bargeldpauschale gekriegt, 2000 Euro, und nehmen den Rest, 8000 Euro für Wohnen. Sagen ja, ich muss meine Wohnung mal komplett renovieren, neue Möbel kaufen und sagen, ich habe ja nicht so viel Geld, um das vorauszulagen. Nehmen dann die 2000 Euro, kaufen sich den ersten Teil, lassen sich das erstatten, kaufen mit dem Erstattenbetrag den nächsten Teil und so weiter und so weiter. Bei denjenigen zieht sich das in die Länge.
Und ich habe Arbeit gefunden. Ich weiß nicht mehr, was das war. Ich war immer nie lange irgendwo. Ich glaube, es war in einem Laden oder was. Kann mich nicht erinnern. Aber irgendwie sowas. Meine Tochter, die musste ich dann morgens erstmal zur Säuglingskrippe geben und dann abends wieder abholen und so weiter.
Wir mussten uns jede Leistung, die wir bewilligt haben, über Verwendungsnachweise nachweisen lassen. Das heißt, anfangs kamen Leute zu uns und haben uns Quittung vorgelegt über den Kauf von 5 Paar Socken. Bis wir irgendwann gesagt haben, das ist viel zu kompliziert, sowohl für die Betroffenen als auch für die Anlauf- und Beratungsstellen. Das ist ein mordsmäßiger Verwaltungsaufwand, der einfach unangemessen ist. Und dann hat es Pauschalen gegeben für Haushaltsausstattung.
Wie wir hier in Hamburg immer gern bewusst sagen, für den Kleinkram, 1000 Euro pauschal ohne Nachweis und gut. Das hat sich verändert zum Guten.
Naja, es ist nicht so, dass man irgendetwas ankreuzt nach dem Motto, das möchte ich gerne haben, sondern die Fondsleistungen sind da, um die Kosten für Sachleistungen zu erstatten. So ist das System angelegt. Und welche Sachleistungen es sind, das muss man vorher klären. Quasi einen Vertrag schließen über einzelne Sachleistungen. Da muss es auch Begründung geben der Anlauf- und Beratungsstellen. Und das bedeutet, dass es eine Kausalität geben muss zwischen den jetzigen Sachleistungen und dem jetzigen Schicksal, das man hat aufgrund der Heimerfahrung. And we know who you are, and we know where you live. We know there's no need to forgive. And we know who you are. And we know where you live. And we know there's no need to forgive.
Und ich habe mal wieder die Arbeitsstelle gewechselt. Das war eine Verpackungsfabrik. Und ich musste da Papiere in Kartons reinmachen und... Da habe ich dann jemanden wieder kennengelernt, einen Mann, den mochte ich auch. Und dann kommt natürlich wieder, man sucht ja doch immer wieder die Liebe, die Sicherheit, dass jemand dich beschützt und immer für dich da ist. Das fehlte mir natürlich auch immer noch. Dann habe ich noch mal wieder geheiratet. Und zu der Zeit war Silvia ungefähr 2 Jahre alt. Es war dann sehr schnell, nachdem Michael mich verlassen hatte. Aber schnell merkte ich, dass das ein großer Fehler war. Ja, wir haben uns scheiden lassen. Ich habe die Schuld auch auf mich genommen und dann weg.
Nach Bremen, mit ihrer kleinen Tochter. Arbeit fand Maria in einem zahntechnischen Labor. Innerhalb von 3 Jahren hat sie sich dort von einer Hilfskraft zur Spezialistin für Reparaturen an Zahnprothesen entwickelt und sie hat in Bremen zum 3. Mal geheiratet. Einen Landschaftsgärtner, der Peter hieß und Engländer war.
Aber nach einem Jahr in Deutschland hat er Heimweh gekriegt und er wollte gerne, dass wir mit nach England kommen. Silvia war gerade schon in der Schule. Ja. Du wirst das nicht glauben. Ich habe den Vorschlag angenommen. Wahrscheinlich nicht aus dem Grunde, was du jetzt denkst, für Liebe oder... Obwohl ich Pete gerne mochte, ich habe ihn immer Pete genannt. Aber aus dem Grunde, ich bin weg von Deutschland. Und das war mir wichtig. Weg von allem hier. Für mich war Deutschland, ich hatte einen Hass gegen Deutschland. Vielleicht nicht gegen Deutschland, aber dass ich einfach nicht vergessen konnte, was mir angetan worden ist. Und dass für mich vielleicht besser ist, dass ich in ein anderes Land gehe, um das vielleicht mal ein bisschen zu vergessen. denn das stand immer im Vordergrund. Und dass ich damit im Grunde genommen gar nicht fertig werde. Und ich wollte irgendwie mal einen Abstand davon nehmen. So kam ich nach England. Und wir sind dann nach Norwich gezogen. Das ist eben East Anglia, Norfolk. The trees will burn, blackened hands. Nowhere to rest, nowhere to land. And we know who you are. And we know where you live. And we know there's no need to forgive.
Das Gute an dem Fonds ist ja, und das muss man ja auch ganz positiv herausheben, er hat viel gelernt. Er hat die schlechten Erfahrungen aufgenommen, richtigen Schlüsse rausgezogen und Verbesserungen eingeführt.
Eingerichtet wurde der Fonds 2012.
Ja, und endet am 31.12.2014. Nun ist es so, es haben sich erheblich mehr ehemalige Heimkinder gemeldet, als kalkuliert worden, erheblich mehr. Es hat alle Rahmen gesprengt. Man hat ganz schnell gemerkt, oh, mit dem Geld kommen wir nicht aus, mit den Fristen kommen wir nicht aus. Und man hat gesagt, okay, die Meldefrist 31.12.2014 bleibt, aber die Zeit zum Abarbeiten, die ist auf den 31.12.2018 verlängert worden.
Rund 20.000 ehemalige Heimkinder aus den westlichen Bundesländern meldeten ihren Hilfsbedarf fristgerecht an. Damit hatten die Initiatoren und Einzahler des Fonds nicht gerechnet. Deshalb haben sie 2015 den ursprünglichen Etat von insgesamt 120 Millionen Euro aufgestockt, um weitere rund 182 Millionen Euro.
Bereits ein Jahr zuvor war auch der entsprechende Heimkinderfonds Ost wegen der hohen Nachfrage erhöht worden, von zunächst 40 auf bis zu 364 Millionen Euro.
Als wir dann in England ankamen, mein Kopf war immer nur voll. Ich hörte nur Geräusche, überhaupt keine Zusammenhang oder Stimmen. Außer Danke und Bitte konnte ich nicht viel. Die englische Sprache konnte ich einfach noch nicht. Aber nach 2 Jahren ging das dann los, dass ich auch schon was verstehen konnte. Und dann, man lernt ja auch andere Leute kennen und Pete hatte auch ganz viele Freunde. Einer hatte mir gesagt, hättest du nicht Lust? Es war eine Fabrik, aber die machen ganz interessante Sachen, so elektronische Sachen. Hättest du da keine Böcke drauf? Dann bin ich dahin und die haben mir dann erklärt, was ich machen müsste. Also Schalltafeln für U-Boote und Fregatten und solche Sachen, alles militärische Sachen. Für das MOD.
MOD ist das Kürzel für Ministry of Defense. Für Maria hieß das, sie musste bereit sein, für das englische Verteidigungsministerium zu arbeiten.
Na, erstmal musste ich auch noch einen Secrets-Akt unterschreiben und dann habe ich da angefangen.
Musstest du da irgendwelche Papiere vorlegen, was Nein. du für eine Ausbildung hast?
Nein, ich musste nur ein Interview sagen, was ich vorher gemacht habe und ich habe gesagt, ich bin Zahntechnikerin. Ach, dann sind sie auch sehr gut mit ihren Fingern. Wir versuchen es mal. So bin ich da reingelandet.
Wir brauchen natürlich einen Nachweis, einen Hinweis auf den Heimaufenthalt. Muss also nicht der Vollbeweis erbracht werden, es reicht der sogenannte Anscheinsbeweis. Aber wo man sehen kann, aha, der oder die Betroffene war tatsächlich damals in einem Erziehungsheim.
Und wie war das bei Maria?
In dem Fall von Frau Ford, da hatten wir ja natürlich einmal ihr Manuskript gehabt. Das ist ja zu einer Zeit entstanden, wo es den Fonds gar nicht gab. Das gilt auch als Nachweis.
Weil Maria Ihnen das Manuskript geschickt
hat. Richtig, genau.
Der Sendung, die 2000 rausgekommen ist.
Das war sehr hilfreich, das Manuskript. Im Grunde braucht man nur noch die Daten nacharbeiten. Das heißt, wann in welchem Heim, welche Art der Tätigkeit, in welchem Umfang. Das war vor allem für den Rentenersatz notwendig. Insofern ging es auch von daher sehr gut.
Wir hatten ziemlich viele Schwierigkeiten, Pete und ich. Silvia sehr wenig, die fühlte sich ganz wohl in der Schule. Da haben wir ein paar Jahre gelebt, so 4 Jahre. Und dann haben wir aber doch gemerkt, dass wir irgendwie nicht aneinander passen. Und wir haben uns getrennt. Und ich konnte auch sehr gut mit meinem Geld Silvia und mich ernähren. Es war überhaupt keine Schwierigkeiten.
Habt ihr euch scheiden lassen, oder?
Nein, wir haben uns nur getrennt. Pete ist zurück nach London. Er ist ja in London, ne? Ich blieb eben mit meiner Tochter in Norwich. Mein Berufsleben war okay, da gab es überhaupt keine Schwierigkeiten. Im Gegenteil, es wurde besser, ich hatte noch mehr Geld. Ich war eben karrieremäßig angerollt.
Nach 4 Jahren kam Pitt nach Norwich und zu Maria zurück. Sie wollten es noch einmal miteinander versuchen. Vergeblich. Sie ließen sich scheiden. Marias Tochter war 16, hatte ihren Schulabschluss, wollte in einer Wohngemeinschaft leben und zog aus.
Aber nun stand ich dann plötzlich alleine. Eine Tochter, ja, aber doch nicht mehr täglich und die braucht auch meine Hilfe nicht mehr. Und dann kamen mir die ganzen Heimsachen wieder hoch. Ich merkte auch, dass meine Arbeit darunter gelitten hat. Und eine meiner Kollegen, die sagt, du, das gibt da Counselors.
Ehrenamtliche Psychologen.
Ja. Und bin dann zu einem Counselor gegangen. Dem habe ich erzählt, dass ich ein Heimkind bin und dass es mir immer wieder hochkommt. Wir haben über einiges schon sehr früh gesprochen, aber sexuelle Sachen nicht. Und da hat er mir vorgeschlagen, dass ich vielleicht einiges mal aufschreiben würde, was mir so passiert ist. Dann würde er das lesen und mich daraufhin befragen. Und so haben wir das auch gemacht. Und er hat mir auch die Schuld, ich hatte ja immer Schuldgefühle und schämte mich immer, da hatte ich ja auch schon 3 Ehen hinter mir. Sowas mag man alles gar nicht sagen, niemandem erzählen. Ne? Aber er hat mir, also über eine Zeit von 2,5 Jahren, mir immer wieder bestätigt, es ist nicht deine Schuld, es ist die Schuld der Erwachsenen, die das dir angetan haben. Irgendwann musste ich das wohl mal auch geglaubt haben. Und nach 2,5 Jahren hat er gesagt, ich glaube, sie können jetzt auch alleine wieder auf den Beinen stehen. Und so war das dann auch. Da war ich Ende 30. Ja, mit meinem Beruf ging das wunderbar weiter. Ich war dann auch wieder glücklicher.
It happened when we were together.
Wann war es denn genau? 88. In Januar 88 habe ich Bob kennengelernt.
Yes.
Ja, ich denke mal, durch die Hilfe von meinem Kanzler, der hat in mich was ausgelöst und ermöglicht, dass ich eine ganz normale Relationship mit Bob führen konnte. Eine gute sexuelle Beziehung und auch alles andere war da. Die Geborgenheit, das Vertrauen, alles stimmte zwischen uns. Er hat mich immer geliebt und mir immer beigestanden, was auch immer.
I said to him, write your story down.
Von dem Kanzler hatte ich ja auch noch, was ich persönlich aufgeschrieben hatte. Und das habe ich alles benutzt.
But it took 2 years to write, on and off.
And you read every page. Ich habe ihm einfach jede Seite, so wie sie fertig war, konnte er sie durchlesen, auch gleich für Fehler nachgucken. Obwohl eine traurige Zeit, aber eine sehr gute und hat uns noch näher zusammengebracht. Und das war eben das Gute daran.
And it wasn't until we'd been together for 10 years, you agreed to marry me.
Als er mich dann wieder fragte, naja, nun kennst du mich. Wenn du mich immer noch heiraten willst, dann heirate ich dich. Und so haben wir dann geheiratet. 1999.
War dann im gleichen Jahr, als wir uns kennengelernt haben?
Ja.
Was hast denn du gedacht, als du gehört hast, es soll eine Entschädigung für die ehemaligen Heimkinder geben?
Naja, ich dachte immer, die Kindheit kann mir keiner, egal wie viel Geld du mir gibst, das kannst du nie wieder gut machen.
Aber man kann sagen, es ist eine Geste.
Wir so wissen. Muss man das auch sehen. Nun können wir erstmal eine Zigarette rauchen.
Ja, können wir machen.
Wir haben uns in Hamburg so entschieden, dass wir die betroffenen Heimkinder ins Rathaus eingeladen haben. Und dann ist der Sozialsenator gekommen und hat eine Rede gehalten und hat sich an erster Stelle bei den Betroffenen entschuldigt. Für das, was ihnen damals widerfahren ist, sozusagen. Weil man das hätte damals verhindern können und verhindern müssen und dass das nicht geschehen ist. Dafür hat er sich entschuldigt. Und damit hatte sich die Stadt Hamburg bei ihnen entschuldigt. Das war vielen sehr, sehr wichtig, diese Geste, diese ausdrückliche Entschuldigung und natürlich auch die Geste der Einladung ins Rathaus, dass man sie ins Rathaus einlädt mit Senatsbesteck zu Kaffee und Kuchen. Das waren Veranstaltungen für ungefähr 50 Personen. Das haben wir für verschiedene Gruppen jetzt schon gemacht. Und das hat, so habe ich die Rückmeldung bekommen, allen gut getan.
In meinen Augen kann man das nicht entschuldigen, obwohl ich sagen muss, dass die Geste vielleicht sehr nett ist, aber es ist nicht wahr. Die können sich nicht entschuldigen. Das sind ja gar nicht die Leute, die uns das angetan haben. Das sind alles Leute, die sich bemühen, das Richtige für uns zu machen. Aber es ist eben doch nicht als eine Entschuldigung. Für mich wäre eine Entschuldigung, wenn jede Person, die mir das angetan hat, mir schriftlich eine Entschuldigung schreiben, um Verzeihung bitten.
Entscheidend ist, dass man den Antragstellern sagen kann, jeder bekommt Sachleistung aus dem Fonds, der bis zur Antragsfrist den Antrag gestellt hat oder sich an uns gewandt hat oder gemeldet hat. Und wenn man die Antragsfrist gewahrt hat, dann wird jeder Antrag bedient werden.
Sachleistung und aus wenn dem Fonds. Er Anspruch hat auf, Renten,
auf Rentenersatzleistung, genau.
Dann das bekommt er das auch.
Das ist keine Entschädigung, sondern die Rentenersatzleistungen sind Leistungen, die sich nach den Regularien des Rentenrechts richten und für Arbeiten ab dem 14. Lebensjahr.
Der Rentenersatz ist ja eine Bargeldleistung. Da wird also eine große Summe Bargeld ausgezahlt. Und gut.
Mit diesen Rentenansprüchen.
Das habe ich sowieso alles nicht so richtig verstanden. Ich war so erstaunt, dass ich vielleicht eventuell, wenn das genehmigt wird, 300 im Monat kriegen würde. Das kam dann zu 9.900 Euro. Aber ich habe gedacht, immer 300 Euro auf meine deutsche Rente würde das draufkommen. So habe ich das verstanden. Ich habe nicht gewusst, dass es eine einmalige Auszahlung ist.
Aber der Grundsatz gilt, 31.12.2014 ist Schluss. Und jetzt haben wir noch anschließend Zeit, die rechtzeitig gemeldeten Fälle bis Ende 2018 abzuarbeiten.
Wie auch immer, ich habe im November 2013 habe ich das dann noch abgeschickt, meinen ersten Brief an Herrn Rode. So, also ich hatte meinen Antrag rechtzeitig geschickt.
PS. Sehr geehrter Herr Rode, dieser Brief ist nur ein kleiner Einblick in meine Kindheit. Ob der Staat mir etwas schuldet? Diese Frage überlasse ich Ihnen. Nochmals mit freundlichem Gruß, Maria Ford aus Norwich, 29. November 2013.
Zwei Monate später kam dann mal ein Brief von Herrn Rode mit Formulare, die ich ausfüllen musste.
Dann hast du das unterschrieben und hingeschickt. Und dann kriegst du nochmal einen Brief.
Ich hatte dann ausgesucht, dass ich 2.000 Euro bar nehmen würde und ein Auto.
Und dann passierte was?
Nichts. Tja. Hab dann mein Leben erstmal weitergelebt, gar nicht mehr dran gedacht. Ich habe ständig immer was um die Ohren. Ich bin zwar Rentnerin, aber ich arbeite immer noch ehrenamtlich, mache so Botengänge für die Eltern da, wo ich wohne, oder Herren, wasche denen ihre Bettwäsche, weil sie zu alt sind. Und einmal die Woche gebe ich Exercise. Die sitzen im Stuhl, aber es ist erstaunlich, was man alles tun kann, nur im Stuhl zu sitzen. Mir macht das auch Freude natürlich.
Ein halbes Jahr und 9 Tage nach seinem ersten Brief schickte Kurt Rode seine dritte Antwort nach Norwich. Am 25. Juli 2014.
Sehr geehrte Frau Ford, die Vereinbarung über die Rentenersatzleistungen, die Sie mir zugesandt haben, habe ich heute der Geschäftsstelle des Fonds Heimerziehung, die im Bundesamt für Familie und zivilgesellschaftliche Aufgaben in Köln angesiedelt ist, zur Prüfung und Entscheidung weitergeleitet. Die dortige Prüfung und Entscheidung wird voraussichtlich etwa 5 bis 7 Monate in Anspruch nehmen. Ich bitte hierfür um Verständnis. Mit freundlichen Grüßen, Rode.
Warum dauert das alles so lange?
Weil man nicht mit 19.500 Antragstellern gerechnet hat. Und wir sind einfach in einem Rechtsstaat, wo man Gelder nach Formalitäten und nach Recht und Gesetz auszahlt. Das hat sein Gutes. Dass die Betroffenen das als kompliziert oder als Schikane empfinden, ist die eine Seite. Aber die andere Seite ist eben auch, wir haben dokumentiert, was wir geleistet haben. Und die Gelder, die ausgezahlt werden, 120 Millionen und jetzt noch weitere 180, das ist ja viel Geld. Das muss man schon mal dokumentieren dürfen, wofür das ausgegeben wurde.
Eines Tages bin ich für eine Dame zur Bank gegangen. Und da dachte ich, naja, weil ich sowieso schon hier bin, dann kann ich auch gleich mal gucken, was ich noch auf meinem Konto habe. Habe ich den Zettel erstmal eingesteckt und Bob und ich sind zum Kaffee trinken gegangen. Da habe ich den Zettel wieder rausgeholt. Dann sah ich da auf einmal haufenweise Geld. 7.000 Pfund, das ist umgerechnet 9.900 Euro. Ich wusste überhaupt nicht, wo das herkommt. Wer gibt mir schon 7.000 Pfund?
Das ist die Zahlung für den Rentenausgleich.
Ja, das war am 4. April 2015. Und auf einmal kam noch mal 2.000 Euro ohne irgendeinen Bescheid.
2.000 Euro durftest du bar bekommen, ja. Und 8.000 war für das Auto.
Ja. Und dann ungefähr 2-3 Tage später kam dann ein Brief und sagte, dass alles bewilligt worden ist. Aber wie ich mich darüber fühle, erleichtert ist das Wort. Ich fühle mich erleichtert, dass ich das hinter mir habe. Dass wir dadurch ein neues Auto bekommen hatten. Unser Rentenausgleich, das fand ich natürlich sehr gut. Und ich bin auch dankbar darüber, dass ich das Geld bekommen habe.
Ich bin auch froh zu hören, dass es für Maria mit Wohnsitz in England so gut gelaufen ist mit den Sachleistungen, dass es da null Komplikationen gegeben hat.
So, damit ist der Vorgang von Maria abgeschlossen.
Diese 14 Jahre, die du entweder in Heimen oder in Pflegestellen verbracht hast, ist das auch abgeschlossen?
Das wird nie abgeschlossen sein und das weißt du auch. Die Gedanken kommen immer wieder, die kann ich nicht abstellen. I mean, it's logical that something is still sticking there, like I need to sit by a wall.
I make sure you're sitting in it, if somebody's with us, you know.
Aber es ist immer wieder ein Aber. Und man kann nicht ändern, was geschehen ist. Dann auf einmal kam mir der Gedanke, Herr Rode konnte gar keine Akten mehr finden von mir. Im Grunde genommen fühlte ich mich ganz wohl darüber, dass man keine Akte mehr von mir hatte. Und nun auf einmal dachte ich, da ist schon wieder eine Akte. Herr Rode hatte eine Akte auf seinem Tisch.
Ach, Frau Ford, wenn eine Behörde arbeitet, jemand einen Antrag stellt, da wird natürlich eine Akte angelegt. Es ist aber nicht die alte Jugendamtsakte, die gibt es nämlich gar nicht. Es sind neue Sachen und da sind so alte Restbestände drin.
Akte bleibt Akte.
Ja, aber eine gute Akte.
Aber ich sehe es nur wieder mal als eine Akte. Mein ganzes Leben ist eine Akte.
Mein ganzes Leben ist eine Akte. Maria Ford, Aktenzeichen FS 53124. Feature von Regina Lessner. Mit Patricia Ziolkowska und Thilo Werner. Technische Realisation Christian Alpen und Nicole Graul. Regie die Autorin. Redaktion Christiane Glas.
Die Heimzeit wird immer mit mir bleiben. Und selbst wenn ich 90 bin, werde ich mich wahrscheinlich immer noch mit dem Rücken zu der Wand sitzen. Dass mir ja keiner vorbeikommt und mir eine ballert. Aber ich weiß, es ist mein Inneres.
Eine Produktion des Norddeutschen Rundfunks 2016.